Andrea ist von vielen bekannt. Sie leitet mit einem tollen Team unsere Finanzen. Und im letzten Jahr hat sie erzählt, dass sie als Finanzteam zusammen überlegen, austauschen, beten, beraten, wie die geistliche Dimension von Finanzen ist. Und dann dachte ich, wow, wie toll ist das denn? Die machen nicht einfach nur ihre Abrechnung und gucken, dass die Kasse stimmt und dass wir eine schwarze Null oder vielleicht sogar Plus auf unserem Girokonto haben, sondern sie schauen, was da Gott mit geplant hat. Und das finde ich so klasse. Und das bewegt Andrea schon Monate und auch ihr Team. Und deswegen wird sie heute Morgen zu dem Thema sprechen. Und ich habe sie schon gefragt, die Predigt heißt Mit Gott rechnen. Kommst du einfach mal nach vorne? Ja, ein dickes Dankeschön. Die Andrea, ich bin begeistert von ihr. Sie ist Freundin, sie ist Partnerin, sie ist Mama von drei Kindern, sie ist Unternehmerin. Vor allen Dingen ist sie die geliebte Tochter unseres Allerhöchsten. Und das ist einfach klasse. Und was sie macht, macht sie nicht immer so vorsichtig, sondern ganz. Immer so mit allem, was sie ist, was sie hat, mit großen Schritten. Und dafür vielen, vielen Dank. Und wir sind gespannt auf deine Predigt.
Klappt das? Klappt. Gut, prima. Ja, guten Morgen, mein lieber Mann trifft hier noch die letzten Vorbereitungen. Wir hatten nämlich gleich zwei Computer dabei, die nicht funktioniert haben von den Anschlüssen her. Und jetzt haben wir einen dritten am Start. Ich hoffe, das klappt jetzt. Aber eigentlich bin ich überzeugt davon, denn ich könnte mir da keine kompetentere Unterstützung vorstellen. Und sowohl hier vom Daniel als auch da vom Simon, also fühle ich mich richtig gut versorgt hier heute Morgen. Ja, und ich möchte auch der Hilde ganz herzlich danken für ihre lieben Worte. Jetzt muss ich mal gucken. Technik 2 ist dieses iPad. Ja, super. Kannst du mal den PIN eingeben, bitte? Okay, wir haben es gleich. Ja, also, meinen Namen habt ihr schon gehört, Andrea Erben. Die, die mich kennen, die wissen vermutlich auch, was die Hilde eben gesagt hat, dass ich hier viel mit Finanzen unterwegs bin. Und ja, tatsächlich hat sich in unserem kleinen Finanzteam, 5 Leute sind wir im Moment, einiges bewegt in den letzten Monaten, sowohl in der Art, wie wir arbeiten, rein technisch gesehen, als auch im Blick auf unsere Aufgabe. Und ja, das haben wir zwischendurch immer wieder auch mit Gemeindeleitung hier ausgetauscht. Und so hat der Frank mich dann irgendwann gebeten, ob ich euch nicht hier heute Morgen einfach mal mit reinnehmen kann in die Punkte, die uns da so am Herzen liegen und uns wirklich bei jedem Treffen immer wieder bewegen. Und das möchte ich heute Morgen jetzt auch gerne tun. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist unsere Gemeinde hier rein spendenfinanziert. Wir kriegen also nicht, wie die großen Landeskirchen, von der Kirchensteuer. Und ja, das lässt uns auch immer gleichzeitig eine besondere Verantwortung spüren in der Verwendung dieser Mittel. Das bedeutet, dass wir Einnahmen und Ausgaben hier sehr sorgfältig planen und dann auch im Laufe des Jahres versuchen, so zu haushalten, dass unsere Teams immer gut versorgt sind, dass die Kreditraten bei der Bank pünktlich bezahlt werden können. Und ja, nicht zuletzt auch, dass wir ein zuverlässiger Arbeitgeber sein können für unseren Pastor hier und auch für die mittlerweile aktuell im Moment 4 Minijobber, die wir darüber hinaus noch beschäftigen. Ich selbst habe vor mittlerweile ziemlich vielen Jahren mal Betriebswirtschaft studiert und habe auch in meinem Beruf viel mit Finanzen zu tun. Und von daher hat mir die Idee der Mitarbeit hier im Finanzteam vor einigen Jahren direkt gut gefallen. Und ich habe mich dem eigentlich auch gewachsen gefühlt, weil da ganz viele Sachen natürlich schon vertraut auch für mich waren. Allerdings habe ich dann so nach und nach festgestellt, dass bei allen Gemeinsamkeiten es auch große Unterschiede gibt zwischen Finanzen in einem Unternehmen und Finanzen, wie wir sie hier in der Gemeinde leben. Ja, super, klappt. Im Psalm 127 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Und das gilt natürlich für alles, was wir hier tun, aber eben auch für Finanzen. Da stehen dann plötzlich Fragen im Raum wie, Mit welchem Wachstum in den Einnahmen können, dürfen, sollten wir hier denn rechnen? Natürlich, Gott ist unser großer Versorger und ihm ist nichts unmöglich. Aber was heißt das eigentlich genau in Euro? Und wie kann man solide planen, ohne Gottes Wirken darin, auf das zu reduzieren, was uns menschlich möglich oder wahrscheinlich erscheint? Oder aber auch umgekehrt. Wir haben gut geplant und es reicht alles gerade so aus, wie wir es geplant haben. Und dann auf einmal, bäm, plötzlich sind 50.000 Euro auf unserem Konto. Und ja, wir fallen einfach nur noch um. Es ist einfach war eine Riesenparty bei uns. Das ist so ein tolles Gefühl. Das ist so ein Geschenk, was da auf einmal reinkommt. Aber es ist natürlich auch verbunden mit der Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Das passiert nicht in Unternehmen. Ich gucke jeden Tag in unser Konto, aber die 50.000 in unserem Familienunternehmen, das kommt nicht einfach so. Das passiert nur, wenn Gott mit dabei ist und Gott direkt am Werk ist und sein Haus hier mit uns baut. Und ja, wie gesagt, es wirft neue Fragen auf. Welchen Plan hat Gott mit uns und wohin dürfen wir ihm folgen, wenn er uns so beschenkt? Mit Gott rechnen, die Hilda hat es schon gesagt, das ist mein Thema hier heute. Und ich denke, das ist auch die tägliche Herausforderung für uns als Gemeinde und auch für jeden Christen ganz persönlich. Wie können wir mit Gott leben, arbeiten, mit ihm unterwegs sein und im Vertrauen auf ihn unterwegs sein und gleichzeitig sorgfältig damit umgehen, was er uns anvertraut hat und ihm darin nachfolgen? Unser Gott ist auch der Gott unserer Finanzen. Es ist richtig und wichtig, dass wir ihn an erste Stelle setzen und dass wir ihm auch darin die Ehre geben. Und so haben wir uns als Finanzteam seit dem letzten Sommer etwa ganz konkret aufgemacht, um zu lernen, wie Gott sich unsere Finanzen eigentlich vorstellt. Und das Erste, was uns dabei gleich entgegenkam, als wir angefangen haben, Bücher zu lesen, im Internet zu recherchieren, ist die Tatsache, dass es tatsächlich über 2000 Verse in der Bibel gibt, die sich mit Geld und Besitz beschäftigen. Und das hat mich eigentlich fast noch mehr erstaunt, in fast der Hälfte seiner Gleichnisse spricht Jesus von Finanzen. Da muss man sich schon fragen, warum sprechen wir eigentlich so selten darüber? Geld ist ja eigentlich eine gute Sache, so betrachtet. Sprich, wenn man es einfach als praktisches Hilfsmittel sieht, das uns umständliche Tauschgeschäfte erspart und das unterm Strich Fortschritt eigentlich auch erst ermöglicht. Denn wenn ich versuchen wollte, den neuen Fernseher beim Mediamarkt mit den Eiern von den Hühnern in unserem Garten zu bezahlen, dann wäre das nicht nur sehr umständlich und würde mir wahrscheinlich auch keiner durchgehen lassen, bräuchte halt sehr viele Eier, ne? Vermutlich gäbe es den Fernseher auch gar nicht, weil eine moderne Produktion, wie wir sie heute haben, ohne das Hilfsmittel Geld, ohne Finanzen überhaupt nicht denkbar ist. Außerdem bietet uns Geld aber auch die Möglichkeit, teilzuwerden von praktisch jedem guten Projekt, im Grunde weltweit, das wir gerne unterstützen möchten. Es ist egal, ob das bedeutet, dass wir Flüchtlinge im Sudan oder wo auch immer unterstützen oder vielleicht, dass wir gemeinsam mit dem Uwe Schäfer, der letztes Jahr hier war, uns der Kinderprostitution entgegenstellen. Das sind alles Sachen, die sind so weit weg aus unserem Alltag, dass wir vermutlich nie die Gelegenheit hätten, da tätig zu werden, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, die Dinge finanziell zu unterstützen. Und trotzdem ist es so, dass Geld irgendwie einen schlechten Ruf hat. Und auch dafür gibt es natürlich Gründe. Wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir, dass tatsächlich Kriege geführt werden, einfach nur aus wirtschaftlichen Interessen, einfach nur um Macht und Einfluss und Finanzen für mich zu sichern und sie anderen wegzunehmen. Und wir sehen, dass entgegen jedem Recht und jeder Moral mitunter sich reiche Leute wirklich unschön benehmen und dann aber doch für uns gefühlt quasi ungeschoren davonkommen, weil sie die Möglichkeit haben, sich sozusagen freizukaufen, weil sie durch Schadenersatz, vielleicht, wenn es kriminell wird, sogar Schweigegeld, aber immer irgendeinen Weg finden, wie sie den Kopf da doch wieder aus der Schlinge ziehen. Alles quasi mit der Hilfe von Geld. Und vielleicht merken wir auch im Kleinen an uns selbst, dass uns Geld dazu verleitet, zu vergleichen, das Verhalten anderer zu bewerten. Was kauft der schon wieder? Der scheint es ja zu haben. Dass es Neid in uns entstehen lässt, obwohl wir doch hier, wie wir hier sind, alle so viel mehr haben als die allermeisten Menschen auf dieser Welt. Da ist also irgendwas Dunkles am Thema Geld, sodass wir es am liebsten ganz beiseite schieben möchten. Nicht so viel drüber reden, vielleicht auch nicht so viel drüber nachdenken, wenn wir können, aber man kommt doch immer wieder dahin. Ja, und manchmal fühlen wir uns darin sogar bestätigt, wenn wir in die Bibel schauen. Da sagt Jesus im Matthäusevangelium: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Boah. Für alle, die mit Finanzen zu tun haben, eigentlich irgendwie erstmal eine Ohrfeige. Was macht ihr da eigentlich mit Finanzen? Hallo. Das sieht gar nicht gut aus. Aber wenn wir genau hingucken, dann spricht Jesus hier gar nicht vom Geld. Jesus spricht nämlich vom Mammon. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann stellen wir fest, dass das keine Synonyme sind. Mammon ist ein aramäisches Wort, was ursprünglich Luther einfach aus dem Originaltext so ins Deutsche mit übernommen hat. Wahrscheinlich, weil er keinen treffenden Begriff gefunden hat. Es bezieht sich auf Besitz, auf Reichtum, Vermögen. Und jetzt habe ich meinen Punkt hier verloren. Und Jesus zielt im Grunde damit genau auf das ab, wozu uns das Geld verleiten kann, wenn wir uns beim Thema Finanzen vom falschen Geist leiten lassen. Denn hinter unserer Haltung zum Geld und unserem Umgang damit steht immer entweder der Geist Gottes oder der Geist des Mammon, der das Besitzdenken in den Vordergrund stellt und mit allen schlechten Gefühlen aufwartet, Neid, Habgier, die uns dazu einfallen. Und da ruft Jesus uns hier auf, eine Wahl zu treffen, weil das in der Tat, das geht nicht beides, das ist ein Entweder-Oder. Entweder wir folgen Gottes Geist darin oder dem Mammon. Es geht also darum, uns in unseren Finanzen von dem Weg leiten zu lassen, den Gott für uns hat. Dann bleibt die spannende Frage: Wie mache ich das denn? Wie kann ich erkennen, was der Wille Gottes ist und woher nehme ich die Stärke, ihn dann auch tatsächlich zu tun? So oft völlig gegen mein Bauchgefühl, gegen mein Ego, was sagt, hey, das ist meins, das steht mir zu. Und die gute Nachricht, um die es mir heute Morgen geht, die quasi über allem steht, das ist die: Wir alle als Christen, sozusagen als Kinder des Chefs aller Notenbanken, wir dürfen mit Gott rechnen, immer. Und auch dann, wenn es ums Geld geht. Er selbst leitet uns darin an, wenn wir ihm unser Herz dafür öffnen und ihm auch in diesem Punkt ganz offen begegnen. Seid ihr dabei? Das ist wichtig. Ja, Frank würde jetzt sagen, 5 Leute sind dabei. Aber das ist mir wichtig, weil wir eine erste Entscheidung treffen auf dem Weg, Gott in unseren Finanzen einen Platz zu geben. Nur wenn wir bereit sind, wirklich bereit sind, von ihm zu lernen, dann können wir erfahren, was er darin für uns hat. Und also frage ich nochmal, seid ihr bereit, hier heute Morgen Gott die Tür zu öffnen und ihm Zutritt in eure Finanzen zu gewähren? Das ist gut. Dann kommt hier der erste Schritt. Licht an! Yeah! Der erste Schritt, wenn wir was erkennen wollen, überall im Leben, und das ist hier nicht anders, ist Licht reinlassen, es anschauen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und gerade wenn uns ein Thema gefährlich erscheint, uns vielleicht verleitet, dass wir dem falschen Geist darin folgen, dann muss es raus aus dem Schatten da sein. Da müssen wir dahin kommen, dass wir es bei Licht betrachten, sonst können wir nichts erkennen. In den dunklen Ecken unseres Herzens, da treiben auch die dunklen Gefühle ihr Unwesen. Und was wir dorthin verdrängen, vielleicht sogar um diesem Thema nicht zu viel Raum zu geben, das entzieht sich aber gleichzeitig auch unserem kritischen Blick. Erst wenn wir offen ansehen, was Geld für uns persönlich ist und was nicht, und den Gefahren ins Auge sehen, die das für unser Herz mit sich bringt, dann können wir auch bewusste und gute Entscheidungen treffen, die es am Ende möglich machen, dem Geist des Mammon den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Okay, was sehen wir jetzt, wenn wir Licht anmachen in unserem Herzen und in unseren Finanzen? Ich denke, wenn wir offen und ehrlich sind, dann steht an diesem Punkt jeder dem einen oder anderen Aspekt gegenüber, der uns am Thema Finanzen belastet. Das ist alles nicht so easy. Ganz oft geht es dabei um Versorgung. Vielleicht um die Frage, wie kann ich meine Familie jetzt und in Zukunft versorgen? Oder auch, wovon werde ich leben in meiner Rente? Oder wie kann ich die Ausbildung unserer Kinder finanzieren? Manches hat auch damit zu tun, dass wir uns durch Geld bewertet fühlen. Der Gedanke, Mensch, alle verdienen gutes Geld und ich schufte und schufte und es kommt einfach nichts dabei rum. Jetzt fährt er schon wieder in den Skiurlaub und was mache ich? Oder aber auch umgekehrt. Hey, wenn ich schon so viel arbeite, die ganze Woche, boah Mensch, 50 Stunden, dann steht mir das bisschen Luxus doch auch zu, oder? Mit Blick auf die eigenen Wertmaßstäbe fragen wir uns vielleicht auch, wenn wir so viel haben, sind vielleicht nicht reich, aber dennoch, wir sind so gut versorgt, sollten wir da nicht eigentlich noch viel mehr spenden? Wäre da nicht mehr drin? Ist das nicht wichtiger als das nächste Abendessen beim Italiener? Das sind alles reale Sorgen, Gefühle und Unsicherheiten, berechtigte Fragen, in denen es um menschliche Bedürfnisse geht. Die haben wir alle. Und in der Regel geht es dabei ziemlich drunter und drüber. Da kämpft das, was ich gerne möchte, mit dem, was ich vielleicht wollen sollte. Meine Sorgen und Ängste mit meinem Gottvertrauen und mein Hang zu bewerten und auch mich selbst einzuordnen, mit dem Wunsch, mich davon frei zu machen und Menschen ganz unabhängig davon zu begegnen, sie anzunehmen, frei von Neid und Vergleichen. Aber Licht an heißt ja auch nicht, dass damit auf einmal alles aufgeräumt ist in unseren Herzen. Licht anmachen heißt eigentlich erstmal nur meine persönlichen Punkte, meine Haltung zu Finanzen darin zu erkennen. Zu erkennen, wo bei mir ganz persönlich der Schuh drückt, es offen anzusehen und dann ins Verhältnis zu setzen zu dem, was Gott dazu sagt. Ernsthaft, offen, geradlinig. Nicht einfach ein Bibelzitat nehmen zum Thema, feststellen, ja, okay, da, also naja, so ein bisschen mache ich das ja auch oder vielleicht auch nicht so ganz. Und naja, und am Ende packe ich das ganze Zitat und alle dunklen Gefühle dazu, die ich gerade eben erst entstaubt habe, vielleicht wieder in die hinterste Ecke und sage, ach komm, soll ich mich ja eh nicht mit beschäftigen. Nee, das ist es nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, den Mut dazu zu haben, dass wir Gottes liebevollen Blick auf uns auch in diesem Bereich zulassen. Dass wir ganz ohne uns permanent vor ihm, vor uns selbst zu rechtfertigen und ganz ohne Selbstverurteilung wirklich und ernsthaft von ihm lernen wollen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist das schon mehr als die halbe Miete. Dann kann ich mir vorstellen, wie der Teufel irgendwo da hinten in der Ecke steht, wahrscheinlich da ganz hinten, so ungefähr. Denn der hat ja tatsächlich auch seinen Spaß am Thema Finanzen. Der sieht sich das an und dann denkt er, oh Mann, jetzt fangen die auch noch so an. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, und wenn wir uns dann weiter auf den Weg machen, dem zu folgen, was Gott sich unter unseren Finanzen vorstellt, dann begegnen wir als nächstes einem alten Bekannten, von dem wir hier schon viel gehört haben in den letzten Wochen. Denn Finanzen im Reich Gottes folgen ganz wesentlich welchem Prinzip? Vielleicht hat einer von euch eine Idee dazu. Was könnte das sein? Saat und Ernte höre ich hier. Ja, ist gut, geht auch in die Richtung. Ego, ja, da hinten habe ich es gehört, Großzügigkeit, genau. Einer von unseren Leitgedanken in diesem Jahr, die der Frank so vorgestellt hat, wobei das natürlich auch alles zusammenhängt. Ganz wesentlich zu Finanzen im Reich Gottes ist der Gedanke der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ja ein allgemeines Prinzip, das für all meine Ressourcen, für meine Zeit, für meine Arbeitskraft und auch für mein Engagement angewendet werden kann. Und natürlich passt das auch zu Finanzen. Und wenn Großzügigkeit unser Denken bestimmt, dann ist da kein Platz für negative Gefühle. Nicht für Aufrechnen, nicht fürs Vergleichen. Denn wer großzügig ist, der gibt gerne, der hat keine Mühe damit. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wenn ich hingehe und sage, ich gebe alles weg, was ich habe, ich verschenke mein Haus, ich verschenke mein Auto, dass Gott dann da steht und sagt, ja, aber also, wenn du dabei nicht mal fröhlich bist, dann lass stecken, will ich gar nicht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das wäre großartig, wenn wir so weit wären. Aber der Punkt hier ist, dass es ein Hinweis ist, wie Gott sich deine Entwicklung vorstellt. Es geht wie so oft viel mehr um das Herz darin, als um die Tat an sich. und darum, was Gott mit deinem Herzen vorhat. Der Mensch an sich ist nämlich kein Geber. Ich finde, der Frank hat das hier in den letzten Wochen ganz schön dargestellt und hat sehr offen eigentlich von sich gesagt, dass er von Natur aus nicht großzügig ist. Klammer auf, gewesen, Klammer zu. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir das von Natur aus eigentlich alle nicht sind. Wahrscheinlich haben die meisten von uns schon mal kleine Kinder beobachtet, wenn sie im Sandkasten spielen. Das ist für die überhaupt kein Problem, das in Gebrauch zu nehmen, was wir für sie mitgebracht haben. Nehmen ist einfach. Schwierig wird es, wenn andere dazukommen, wenn sie davon abgeben sollen und teilen sollen. Das müssen wir ihnen beibringen. Und erstaunlicherweise, wenn die das können, dann freuen wir uns auch darüber. Es gibt was in uns, was weiß, dass das die richtige Haltung ist. Dann sagen wir, der kann aber schon toll teilen. Für den einen ist das leichter und für den anderen ist das schwerer. Je nach Naturell und auch im frühen Alter schon je nach Vorbild. Aber im Grundsatz wird hier deutlich, worum es eigentlich ein Leben lang geht und worum es Gott mit uns geht. Denn Gott ist der einzig wahre Geber. Der, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann brauchen wir diese Entwicklung auch. Vom Nehmen hin zum Geben. Und darin liegt dann auch die Freiheit von all den Vorstellungen, mit denen wir uns selbst klein machen und mit denen wir auch einander immer wieder klein machen. Das ist der Weg, den Gott für uns hat. Weil er uns frei und im Miteinander sehen will und nicht im Aufrechnen, nicht im Vergleichen, im Klein-Klein, im Bewerten. In der Apostelgeschichte zitiert Paulus Jesus mit den Worten, geben ist seliger als nehmen. In der Hoffnung für alle Übersetzung wird das nochmal schön auf den Punkt gebracht, da heißt es, geben macht glücklicher als nehmen. Und das ist es, die Entwicklung vom Nehmen zum Geben, Großzügigkeit, die uns frei macht von den Zwängen des Mammon. So rechnet Gott und so funktionieren Finanzen im Reich Gottes. Jetzt werden einige sagen, gut, das mit der Großzügigkeit ist natürlich eine tolle Sache, aber was heißt das denn konkret? Heißt das, wenn ich nur genug gebe, dann habe ich automatisch alles, was ich brauche? Oder vielleicht sogar noch besser, alles, was ich mir wünschen würde? Und was, wenn es nicht klappt? Und wie viel ist überhaupt genug? Ja, und da können wir heute natürlich keine 2000 Bibelstellen durchgehen, um eine Antwort auf diese völlig offensichtlichen Fragen zu finden. Stattdessen habe ich euch einfach mal zwei wichtige Grundgedanken mitgebracht, so eine Art roter Faden, wenn es um den Blick geht, den Gott auf Besitz und Finanzen hat. Das sind die Grundgedanken von Vertrauen und von Segen. Und auf dem Weg zu einem befreiten Leben mit unseren Finanzen begegnen sie uns immer wieder. Ich möchte das heute Morgen noch genauer erläutern am Prinzip des Zehnten. Also an der Vorschrift, die Gott und uns in einen direkten, unmittelbaren, materiellen Bezug zueinander bringt. Ganz einfach, weil da in wenigen Zitaten ganz viel Grundsätzliches deutlich wird und weil es gleichzeitig der beste Ausgangspunkt ist, wenn wir Gott auf dem Weg vom Nehmen zum Geben tatsächlich praktisch folgen wollen. Da heißt es im dritten Buch Mose, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Was sind die Erträge hier? Natürlich das, was Gott uns selbst gegeben hat. Wer von euch stimmt damit überein, dass eigentlich alle Erträge auf dieser Welt von Gott kommen? Ja, das ist gut. Das ist echt wahr. Von all dem, was er uns überlässt, 100% aller Versorgung, sagt er hier, ist ihm ein Zehntel heilig. Heilig, das heißt im Wortsinn besonders, herausgehoben. Er überlässt es uns, aber es gehört weiter ihm. Und er hat ganz genaue Vorstellungen davon, was wir damit tun sollen. Und damit nicht genug. Im zweiten Buch Mose heißt es, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Es geht also nicht einfach nur um 10% unserer Erträge. Nein, es geht um ein ganz bestimmtes Zehntel, was Gott sich da vorstellt, nämlich das Erste. Ist das wichtig? Ja, sehr, ganz besonders. Denn es gehört immer Glauben dazu, das Erste zu geben. Es macht unser Geben bedingungslos. Das Wichtigste in unserem Leben ist das, was zuerst kommt. Das Geheimnis im Zehnten liegt also zum einen in der Entscheidung, etwas abzugeben, worüber ich selbst verfügen kann. Und zum anderen in der Entscheidung, es zuerst zu tun, noch bevor ich mir sicher sein kann, ob es am Ende reicht für das, was ich mir noch so ausgedacht habe oder was auch nötig ist. Es ist eine Frage des Vertrauens, die uns Gott hier stellt. Und diese beiden Entscheidungen, die will und kann er uns nicht abnehmen, denn das ist unsere Chance, im Vertrauen auf ihn wirklich frei zu werden in unseren Finanzen. Geben macht glücklicher als nehmen, das will er uns ermöglichen. Er gibt überreichlich, damit wir selbst geben können. Und er segnet uns darin. Es gibt noch eine andere Stelle zum Zehnten, die wahrscheinlich noch bekannter ist. Das steht in Maleachi im 3. Kapitel. Und da heißt es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist meine absolute Lieblingsstelle in diesem Bereich. Es zeigt so viel davon, wie Gott uns sieht und wie er uns anleitet. Es gibt ja viele Wege, wie Gott seine Gemeinde versorgen könnte. Hey, der hat die Welt erschaffen. Wie schwer könnte das wohl für ihn sein, uns über Nacht neue Kinderräume hinzustellen? Ja, das ist doch ein Klacks. Aber das ist nicht das, was Gott will. Er lässt zu, dass wir das selber tun. Im Umgang mit Kindern gibt es einen wichtigen Grundsatz und der heißt, nimm ihnen nicht ab, was sie selbst tun können. Oder auch hilf ihnen, es selbst zu tun. Und genau das macht Gott hier. Er sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst. Jetzt nimm ein Zehntel davon und sorge du dafür, dass in meinem Haus Nahrung ist. Er könnte auch sagen, hey, ich weiß, du kannst das. Aber wenn du nichts tust, dann wundere dich nicht, wenn nichts geschieht. Es liegt an dir, ob die Gemeinde sich entwickeln kann. Andererseits, und das ist das absolut Geniale daran, sagt Gott auch, ich will es dir leicht machen, denn ich weiß, dass das kein einfacher Schritt für dich ist. Du hast mein Wort, dass alles gut gehen wird. Stellt mich doch damit auf die Probe. Boah, was für eine Einladung. Das hat doch was von, hey, wollen wir wetten? Und ich stelle mir Gott dabei vor, unser liebender Vater, wie er die Arme weit aufmacht und sagt, spring, ich fange dich auf. Oder vielleicht Jesus, wie er zu Petrus sagt, komm her über das Wasser, komm her zu mir, vertrau mir doch. Was für eine Herausforderung. Der Frank hat vor ein paar Wochen hier gesagt, Segen ist immer an einen Auftrag geknüpft. Und ja, tatsächlich sehen wir das auch hier. Hier ist wieder beides. Da ist der Auftrag, unseren Anteil in sein Haus einzubringen und gleichzeitig auch die Verheißung auf Segen. Aber was heißt das eigentlich, wenn Gott uns segnet? Gesegnet sein bedeutet nichts anderes, als dass Gott sich für uns einsetzt. Und genau in diesem Sinne geht dieses Zitat auch weiter. Da sagt Gott, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Fresser an dieser Stelle übrigens ist eine Heuschreckenart, habe ich gelernt. Aber das ist natürlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Gott uns an dieser Stelle verspricht, dass wir versorgt sind. Und das, obwohl oder gerade weil wir zuerst unseren Anteil an ihn abgegeben haben. Und sein Segen geht eigentlich noch weit darüber hinaus, dass es uns materiell an nichts mangeln wird. Es geht hier um die ganze Fülle des Lebens, die Gott für uns hat und die er uns verspricht, wenn wir ihm vertrauen. Diese Vielfalt wird nochmal deutlich in der folgenden Stelle. Im 5. Buch Mose heißt es, wenn ihr ihm, dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voller Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Boah, das ist doch mal ein Leben voller Segen. Und das ist das, was Gott für uns hat. Wenn wir ihm im Vertrauen den Anteil geben, der ihm gehört und den er von uns haben möchte, dann wird er uns segnen. Das ist die Zusage. Was das im Einzelnen für jeden von uns bedeutet, das können wir getrost ihm überlassen, denn die Bandbreite ist riesig und er weiß am besten, was wir gerade brauchen. Vertrauen und Segen, beides kommt zuerst von Gott an uns, damit wir haben und nach seinem Vorbild weitergeben können. Vom Nehmen zum Geben, das ist der Schlüssel zur Freiheit in unseren Finanzen. Die beste und sicherste Geldanlage der Welt. Und so möchte ich dich heute ermutigen, dein Herz zu öffnen für diesen Segen, den Gott dir schenken will. Wo ist sein Platz in deinem Umgang mit Finanzen? Vielleicht bist du heute hier und hast Finanzen noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet. Da möchte ich dich einladen, hör in dich rein und spür, ob es vielleicht an der Zeit ist, einen ersten Schritt zu wagen. Es ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und es macht nichts, wenn der Schritt klein ist. Gott kennt dein Herz und er spürt das Vertrauen, das du ihm darin entgegenbringst. Ich bin sicher, er wird dir alles geben, was du brauchst, um weiter in diesem Vertrauen auf ihn zu wachsen. Und er wird feiern, dass du seine Einladung annimmst und dass er dich immer weiter segnen kann. Vielleicht bist du auch mit dem Geben schon vertraut, aber mehr nach dem Motto, das mache ich gern ab und zu. Vielleicht bei unserer Kollekte, wenn am Ende der Woche von deinem Budget noch was übrig ist. Oder vielleicht auch, wenn du dich Gott gerade besonders nahe fühlst. Vielleicht ist ein Gebet in Erfüllung gegangen oder du hast den Wunsch, dass Gott etwas in deinem Leben tun soll und möchtest dem nochmal Ausdruck verleihen. Oder aber du sagst, mein Geben besteht in Zeit und Engagement für die Gemeinde und für andere Menschen. Da bin ich großzügig. Dann will ich euch heute sagen, das ist alles nicht falsch, ganz im Gegenteil. Das ist richtig gut, behalt das bei. Aber belass es nicht dabei. Hol doch diesen ersten kleinen Schritt einfach nach, der im Vertrauen gegangen wird, und antworte Gott auf seine Einladung, ganz persönlich. Vielleicht kannst du ja ab jetzt zumindest einen kleinen festen Betrag dazulegen zu dem, was du schon tust. Regelmäßig, am Anfang des Monats, als erstes von dem, was dir zur Verfügung steht. Das ist der Zehnte in unserer Beziehung zu Gott, eine Übung im Vertrauen. Er will, dass wir springen, weil er uns auffängt, ohne Netz und doppelten Boden. Wenn wir Gott nur das geben, was übrig ist, was wir gerade nicht so ganz dringend brauchen, dann ist das so, als würden wir von einem Stuhl in seine Arme springen. Da gibt es nichts aufzufangen. Das hätten wir auch allein geschafft. Aber die wunderbare Erfahrung, wie er uns hält und trägt, die geht ganz an uns vorbei. Und wenn du schon lange Erfahrung darin hast, deinen Zehnten zu geben, gleich am Anfang des Monats, dann kann das vielleicht trotzdem eine Gelegenheit für dich sein, noch einmal mehr Licht in die ein oder andere Ecke deines Herzens zu lassen und deine Finanzen zu betrachten. Und vielleicht kannst du Gott noch mal ganz bewusst neu als Herr über deine Finanzen annehmen. Vielleicht kannst du auch jemandem davon erzählen, wie du Gottes Segen in deinem Leben jetzt schon erfährst. Ich glaube übrigens, der Zehnte ist grundsätzlich für jeden von uns gedacht, ohne Ausnahme und auch für jeden geeignet, ganz unabhängig vom eigenen Budget. Denn Gott möchte jeden von uns segnen. Die Frage ist nicht, ob wir genug haben, um großzügig zu sein. Die Frage jetzt hier heute Morgen ist, hast du den Mut, tatsächlich mit Gott zu rechnen?